Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe heute meinen Lesemonat August für euch im Gepäck mit einigen Büchern und Hörbüchern. Bevor wir allerdings loslegen, würde ich euch nochmal bitten, mir bzw. dem Podcast Bücherreich zu folgen auf Facebook und Instagram, wer das noch nicht tut. Denn alle neuen Episoden werden dort angepriesen und dann verpasst ihr keine neue Episode mehr. Und man kann mich ganz normal finden, also wenn man auf Instagram Podcast Bücherreich sucht, als Nutzer müsste man mich finden können und auch bei Facebook einfach Podcast Bücherreich in die Suche eingeben. Der Direktlink würde sonst auch nochmal heißen facebook.com/podcastbücherreich in einem Wort durchgeschrieben. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir folgen würdet oder Fan werden würdet, weil wie gesagt, nicht nur die neuen Episoden werden dort gezeigt, aber dadurch verpasst ihr halt nichts mehr, falls ihr nicht über iTunes oder ähnliches abonniert habt. Genau, jetzt legen wir aber los mit dem Lesemonat August. Und der war sehr, sehr ergiebig für mich dieses Mal. Ich habe angefangen mit einem Thriller. Ich hatte richtig Bock, mal wieder sowas zu lesen. Vor allen Dingen auch einen Thriller, der alleinstehend ist. Also wo, wobei das ist bei Krimis eher immer der Fall. Aber auf jeden Fall ein Buch, was keine Reihe ist, sage ich jetzt mal, wollte ich ganz gerne lesen und eben einen Thriller. Und das ist ein Buch, was ich mir von der Buchmesse mitgebracht hatte. Das war ja nun auch schon, ich glaube, 2014, also Ende 2014. Und bin sehr glücklich, dass ich da endlich mal zugekommen bin, den vom Sub zu befreien und die Leiche lebendig zu machen. Und das war von Tom Rob Smith, Ohne jeden Zweifel. Ich finde, es hat ein super geiles Cover, total atmosphärisch und es hat fast 400 Seiten, 398 nämlich, und würde von mir 4 Sterne bekommen. Ich fand die Prämisse super toll. Also es geht darum, dass der Ich-Erzähler bekommt einen Anruf von seiner Mutter, die mittlerweile wieder in Schweden lebt. Er lebt in Großbritannien und ist dort halt aufgewachsen. Seine Eltern waren auch beide eine ganze Zeit lang in Großbritannien. Sein Vater ist nämlich dort her. Und die Mutter kommt halt ursprünglich aus Schweden, ist da irgendwann mal als Teenager, sage ich jetzt mal, hergekommen oder rübergekommen. Und die beiden haben quasi ihren Alterswohnsitz wieder nach Schweden verlegt, weil eben die Mutter dort herkommt. Und dementsprechend sprechen sich nicht so häufig, und die Mutter ruft an und sagt, mein Sohn, sage ich jetzt mal, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, du musst mir helfen, dein Vater ist ein ganz, ganz böser Mensch hier geworden und der hat hier irgendwie Dreck am Stecken, der hat hier irgendwie mit den Männern aus dem Dorf was ganz Schlimmes gemacht, du musst mir unbedingt glauben, ich fliege jetzt sofort zu dir, bitte hol mich ab, ich muss dir das alles erzählen, ganz schlimm, ganz schrecklich, hier ist was ganz Schlimmes passiert. Und er ist erstmal völlig perplex und bekommt aber auch tatsächlich wenige Minuten nach dem Anruf seiner Mutter einen Anruf von seinem Vater, der sagt, deine Mutter ist verschwunden, die hat hier total den psychotischen Anfall bekommen und glaubt gar nichts von dem, was sie dir sagt. So, also wenn sie dich anruft, dann bitte einfach nicht dran glauben, die hat irgendwie ein psychisches Problem. Und das fand ich halt ganz interessant so als Prämisse, weil wem glaubt man dann? Und nach und nach wird dann quasi alles aufgerollt, was halt passiert ist, seit die beiden nach Schweden gezogen sind, und größtenteils erzählt die Mutter halt erstmal aus ihrer Sicht, was passiert ist, und der Vater kommt dann später dazu sozusagen. Aber es ist mega spannend, weil wie gesagt, die Mutter hat total panische Angst und hat auch irgendwie versucht sozusagen Beweise zu horten, die aber alle keine richtigen Beweise sind so, und man fragt sich halt die ganze Zeit so, wem kann ich glauben, wer hat da jetzt wirklich recht, denn es geht um ein junges Mädchen, was eben eventuell von Dorfbewohnern verschleppt, eventuell sexuell missbraucht wurde und halt auch umgebracht wurde. Man weiß es aber nicht genau, ob das jetzt wirklich passiert ist oder nur in der Einbildung von der Mutter. Ist super interessant geschrieben und ich bin da eigentlich durchgeflogen. Also war ein absoluter Page-Turner, wie man immer so schön sagt. Und deswegen, wie gesagt, 4 Sterne von mir. Was ich ganz witzig fand, war, dass es auf eigenen Erlebnissen des Autors tatsächlich auch basiert hat. Also da ist was dran, beziehungsweise er hat sich das nicht einfach aus den Fingern gesogen, sondern er hat tatsächlich mal so einen Anruf von seiner Mutter bekommen. Und es steht auch in dem Buch später dann noch drin, wie das halt ausgegangen ist. Die Geschichte hier ist natürlich Fiktion und nochmal ein bisschen anders sicherlich als das, was ihm dann im wirklichen Leben passiert ist, aber das hat er halt so als Aufhänger genutzt, und ich finde, das ist auch ein echt guter Aufhänger. Was ich auch ganz spannend an dem Buch fand, war, dass man sehr gemerkt hat, dass auch, ich sag mal, neben den Thriller-Elementen so grundsätzliche Themen angeschnitten wurden, wie beispielsweise im Hinterland von Schweden. Was zählt da die Meinung einer Frau? Also ist das alles so zivilisiert, wie man sich das gerne denkt und vorstellen möchte? Oder ist es tatsächlich selbst im 21. Jahrhundert noch so, dass eigentlich Frauen schnell mal als hysterisch abgestempelt werden und vielleicht denen nicht geglaubt wird so und dass gegebenenfalls Männer bzw. Söhne dann noch als Zeuge oder Verstärker funktionieren müssen, damit überhaupt die Frauen, also dass sie unterstützt werden müssen sozusagen, damit deren Meinung überhaupt gehört wird so. Und das fand ich super interessant und auch, es war halt sehr viel in Richtung schwedische Märchenkultur nochmal eingebaut, also auch in Richtung Trolle und ja, das wurde super gut damit reingebacken und insofern fand ich es ein echt rundum sehr gelungenes Buch. Als nächstes habe ich ausnahmsweise mal ein, ja, im Prinzip ein Sachbuch gelesen, was sehr selten vorkommt und ja, ab und zu möchte ich dann doch mal meinen Horizont erweitern und vielleicht auch ein bisschen was dazulernen. Und das hat mich irgendwie angelacht, dieses Buch. Und zwar heißt das, das Universum ist eine Scheißgegend von den sogenannten Science Busters. Das ist ein Dreiergespann Oberhummer, Puntigam und Gruber. Die drei Herren kommen, soweit ich das weiß, aus Österreich und haben eben mit diesen Science Busters so, ich sag mal, die machen so lustige Erklärungen, wie die Welt funktioniert, die Welt der Physik, allgemein unsere Welt und so weiter und so fort. Ich kannte die vorher noch nicht. Wie gesagt, es hörte sich aber ganz, ganz witzig an. Es geht im Prinzip darum, so eine Art Reise durch das Universum oder das Weltall, wo bestimmte Phänomene erklärt werden, auch die verschiedenen Planeten einmal alle erklärt werden. Und grundsätzlich ist es eigentlich so, dass, ne, wie der Name schon oder der Titel schon andeutet, eigentlich wird das komplette Universum, was wir so haben, einmal durch den Kakao gezogen. Also wirklich so nach dem Motto, ja, die Erde ist ja bald runtergerockt, wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Und dann wird jeder einzelne Planet zu Anfang sich angeguckt und warum es da nicht sinnvoll wäre zu leben jeweils. Dann wird auch nochmal außerhalb der Milchstraße geguckt, was ist da denn eigentlich los? Und so werden nach und nach alle möglichen Phänomene im Weltall quasi erklärt, auf relativ verständliche Weise. Ich muss sagen, ich würde dem Ganzen trotzdem nur 3 Sterne geben. Zum einen finde ich allgemein, ich weiß, es ist jetzt eigentlich fast schon fies, aber ich finde halt allgemein Sachbücher ein bisschen schwieriger für mich, dass ich da reinkomme. Und gerade bei diesem hier war es so, dass das gelesen wurde von Maria Hofstetter. Das ist eine österreichische Schauspielerin und auch den Science Busters selber, also den Autoren selber. Da waren dann immer so Snippets drin, wo die drei quasi nochmal übertrieben, witzig sage ich jetzt mal, kleinere Sachverhältnisse erklärt haben. Und die Maria Hofstetter hat halt den Rest vorgelesen, wo es halt sehr ausführlich dann um einzelne Planeten oder das bestimmte Thema ging, was eben dann in dem Kapitel dran war. Und Maria Hofstetter hat halt natürlich einen super krassen österreichischen Akzent, das wusste ich aber vorher alles nicht. Also ich wusste vorher nicht, dass das jetzt komplett mit österreichischem Akzent irgendwie vorgelesen wurde und das hat mich extrem rausgebracht, ehrlich gesagt. Das Ganze ist 5 Stunden lang, ist eine gekürzte Lesung. Ich habe schon was mitgenommen, aber teilweise konnte man dann später auch die Planeten nicht mehr so ganz auseinanderhalten. Also für Leute, die wirklich an Wissenschaft interessiert sind, die an Physik interessiert sind, am Weltall interessiert sind, für die ist es ein absoluter Hörtipp. Ich habe es als Hörbuch gehört und auch vom Hörverlag zur Verfügung gestellt bekommen. Oder auch sonst als Lesetipp sicherlich auch sehr, sehr cool. Man konnte gut zuhören, so war es jetzt nicht. Aber für mich nicht ganz das Nonplusultra dieses Jahres, sage ich jetzt mal. Insofern schön gewesen. Und auch zum nächsten, beziehungsweise ich würde euch ganz gerne auch nochmal, damit ihr euch selber ein Bild davon machen könnt, wie das Ganze gelesen ist, hier nochmal einen Ausschnitt zeigen zum Zuhören.
Eine der großen Fragen, die uns Menschen schon seit Jahrtausenden umtreibt, lautet: Gibt es irgendwo draußen im Weltall noch andere Lebewesen? Mittlerweile wissen wir, dass es noch jede Menge andere Planeten gibt. Eigentlich müsste da ja irgendwo einer dabei sein, auf dem es auch Leben gibt. Wo sind die außerirdischen Besucher? Wo sind die Raumschiffe der intelligenten Aliens, die von anderen Sternen zu Besuch kommen? Warum ist da draußen im Weltall anscheinend niemand? Wenn wir im All nach Leben suchen, dann halten wir quasi Ausschau nach rauchenden Schornsteinen, nach Schallwellen oder ob wo Licht brennt. Das heißt, wir suchen im Wesentlichen nach Biomarkern, nach Lebenszeichen. Aber das Weltall könnte voller Untoter stecken. Und wenn wir nicht nach Ex-Leben suchen, werden wir die Vampire und Zombies nie entdecken. Wie kommt man ihnen doch auf die Schliche? Zombies gehören bekanntlich nicht unbedingt zu den Hygienefanatikern. Das richtige Zähneputzen von Rot nach Weiß braucht man sie nicht zu lehren. Ihre Ausdünstungen kann man zwar nicht bis zu uns riechen, aber, das wissen wir schon vom Strawberry Daiquiri aus dem Milchstraßenzentrum, Gerüche kann man sehen. Wenn Untote und vor allem ihre Opfer langsam vor sich hin verwesen und verrotten, werden dabei jede Menge übelriechende Gase frei. Um sie zu finden, schaut man in der Atmosphäre nicht nach Gasen, die auf Leben hinweisen, sondern auf Ableben.
Kommen wir nun zu einem absoluten Highlight meines Lesemonats August. Und zwar habe ich zugeschickt bekommen von Kiepenheuer und Witsch das neue Buch von Ethan Hawke, dem Schauspieler. Ich wusste vorher ehrlich gesagt auch nicht, dass er Bücher schreibt, aber es ist einfach so ein tolles, rundes Buch. Es heißt Regeln für einen Ritter, hat 190 Seiten und dem würde ich tatsächlich auch 5 Sterne geben, was ja nicht so häufig passiert bei mir. Aber ich glaube, das ist auch wirklich ein Buch, was man sich immer mal wieder halt auch durchlesen kann und immer wieder was Neues daraus ja mitnehmen kann. Und es ist vor allem auch super vom Design her. Es ist ganz, ganz klein und handlich. Also das ist so ein, ich weiß nicht, vielleicht DIN A6 Größe ungefähr und auch sehr ansprechend so von der Farbe her, auch sicherlich für Männer was. Also das ist so ein dunkelgrüner Umschlag und dann mit goldener Schrift drauf und einem großen goldenen Schwert drauf, denn Regeln für einen Ritter ist tatsächlich ungefähr das, was der Titel schon andeutet. Es ist tatsächlich so eine Art Anleitung für ein aufrechtes Leben. In verschiedenen Fabeln wird das hier genannt, Geschichten würde ich das jetzt nennen. Und zwar werden da so die großen Themen des Lebens eigentlich besprochen oder auch jeweils mit einer Geschichte verknüpft, die halt was lehren soll. Und das ist Zusammenarbeit, Freundschaft, Geduld, Großzügigkeit, also solche Sachen, Liebe, Tod, Gleichheit und so weiter, Glaube. Wie gesagt, sehr schnell zum Durchlesen und die Prämisse des Ganzen ist, dass Ethan Hawke angeblich einen Brief von seinem Vorfahren gefunden hat. Das ist nämlich ein Ritter gewesen namens Sir Thomas Lemuel Hawke. Und der schreibt quasi am Vorabend einer wichtigen Schlacht einen sehr, sehr langen Brief, den wir dann eben lesen können, an seine 4 Kinder, um eben den Weisheiten mitzugeben, wie man sich in einem Leben aufrichtig verhält. Und das, wie gesagt, ich fand es super gut geschrieben, kleine Geschichtsvignetten. Hier sind nochmal so für jedes einzelne Kapitel und auch allgemein Zeichnungen drin von Vögeln und die sind eben gezeichnet worden von seiner Frau, also von Ethan Hawkes Frau, die heißt Ryan und die sind auch ganz süß und insofern einfach total rund. Also ich glaube, man wird sich das häufiger mal durchlesen und sollte eigentlich in keinem Haushalt fehlen, so weil es echt ein tolles, rundes Buch ist. Das nächste Buch habe ich abwechselnd als Hörbuch und als normales Buch gelesen. Kommt bei mir nicht so häufig vor, aber meine Mutter hatte das Ganze als Taschenbuch und ich als Hörbuch und somit habe ich dann als Hörbuch angefangen und bin dann immer mal wieder zu dem Taschenbuch übergegangen. Und zwar rede ich von Ransom Riggs, Die Insel der besonderen Kinder. Das hat 416 Seiten oder eben 11 Stunden als Hörbuch, wird als Hörbuch gelesen von Simon Jäger. Braucht man, glaube ich, nichts mehr zu sagen, der ist einfach absolute Klasse, sehr, sehr gut gelesen. Und ich würde dem Ganzen 4 Sterne geben. Ich war ganz froh, dass ich das normale Buch dazu hatte, ehrlich gesagt, weil hier sind so alle paar Seiten so richtig gruselige alte Bilder abgedruckt und auch Briefe, die halt wirklich dann geschrieben sind, wie sie geschrieben sind. Und das kommt halt beim Hörbuch natürlich nicht ganz rüber. Also es ist schon so, dass sowohl im Buch als auch im Hörbuch diese Fotos alle beschrieben werden. Also was ist darauf zu sehen? Und im Buch sind sie dann halt zusätzlich nochmal abgedruckt. Das heißt, grundsätzlich ist es schon so, man kann das Hörbuch hören und verpasst eigentlich nicht viel. Aber ich fand es super toll, dass ich dann das Buch quasi parallel lesen konnte, weil ich mir dann doch nochmal die Bilder angucken konnte, die halt, wie gesagt, komplett skurril sind. Das sind so diese, ich sag mal, diese Zirkusbilder, wo dann irgendwelche Kinder in Flaschen zu sehen sind oder die schweben oder keine Ahnung was. Wer den Titel oder das Coverbild von dem Buch kennt, der weiß, was ich damit ungefähr meine. Und diese Bilder sind tatsächlich auch alle aus dem Fundus vom Autor. Also der hat auf Flohmärkten gesucht, der hatte einige auch selber noch, weiß ich nicht, vererbt bekommen oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er sich ansonsten auch noch auf die Suche gemacht und die skurrilsten halt gefunden und hat die hier alle eben reingepackt. Was man dazu wissen muss, glaube ich, sonst ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht oder vom Cliffhanger quasi überrascht oder vom offenen Ende überrascht. Das Ganze ist ein Auftakt einer Trilogie. Und die anderen beiden Bücher, die es in dieser Reihe gibt, sind noch nicht in Deutschland erschienen, in Amerika schon. Und soweit ich das weiß, kommen die Nachfolgebände beide im November diesen Jahres noch raus. Also wenn ihr jemand seid, der gerne eine komplette Reihe in einem Stück oder möglichst nah beieinander lesen möchtet, dann würde ich euch empfehlen, vielleicht noch bis Oktober oder so zu warten mit Die Insel der besonderen Kinder, also dem ersten Buch, weil eben die Nachfolgebände dann wahrscheinlich im November kommen. Ich weiß aber auch, dass es demnächst die Verfilmung davon gesendet wird. Ich kenne jetzt gerade das genaue Datum nicht, aber entweder im September oder im Oktober. Insofern, wenn ihr das Buch vor der Verfilmung lesen wollt, müsstet ihr dann doch noch mal ein bisschen früher reinhauen. Aber jetzt mal ganz kurz, worum geht es eigentlich? Und zwar geht es um Jacob, einen Teenager, der ein relativ vorbestimmtes Leben eigentlich so hat und das langweilt ihn zu Tode. Er wird wahrscheinlich bei so einer Drogeriekette einsteigen, die in seiner Familie eben von seiner Familie betrieben wird, so rum. Und wie gesagt, das langweilt ihn total. Er hat keine Freunde, er hat irgendwie kein richtiges eigenes Leben. Das ist alles langweilig so. Und er hat ein ziemlich gutes Verhältnis zu seinem Großvater. Ich glaube, väterlicherseits. Und der ist aber so ein bisschen, ich würde mal sagen, man denkt so, er ist ein komischer Kauz, weil der erzählt alle möglichen Geschichten und man denkt immer so, okay, das erzählt er jetzt zwar so, aber eigentlich ist er einfach im Zweiten Weltkrieg als polnischer Jude, ja, wahrscheinlich ist was anderes passiert, als er jetzt sozusagen sich ausdenkt, weil er spricht von Monstern und dass er eben geflohen ist in so ein Heim für ganz besondere Kinder, was eben auf einer Insel bei Wales liegt. Und man denkt, wie gesagt, erst so, ja, okay, der macht da so ein bisschen Zucker drüber sozusagen, damit der Enkel das schlucken kann so. Oder will da auch vielleicht überhaupt nicht drüber sprechen, über seine Vergangenheit. Und er zeigt dann zwar auch Bilder, also diese Bilder, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, aber der Enkel glaubt das halt nicht. Also die Kinder von dem Opa glauben es nicht und der Enkel auch nicht. So, und es ist dann so, dass der Großvater im ersten Drittel des Buches, dem passiert halt was und dann fahren der Jacob und sein Vater quasi auf Spurensuche zu dieser Insel, wo der Opa eben in einem Kinderheim war. Und Überraschung, es gibt diese besonderen Kinder wirklich und sie sind sogar für Jacob noch greifbar, obwohl das jetzt eine ganze Weile her ist, weil die irgendwie in einer Zeitschleife leben. Also man merkt schon, es ist ein Fantasy-Roman. Es ist auf gruselig gemacht, sage ich jetzt mal. Ich habe mich so mittelmäßig gegruselt. Für mich persönlich, weil ich super viel Fantasy eigentlich immer gelesen habe, waren viele Sachen schon im Vorhinein klar. Also okay, jetzt kommt der Abschnitt, wo so er alle Kinder kennenlernt, danach wird irgendwas Schlimmes passieren, wahrscheinlich von diesen Monstern, von dem der Opa gesprochen hat. Und so war das für mich leider ziemlich vorhersehbar und deswegen gut geschrieben, coole Bilder mit dabei, Hörbuch top gesprochen, insofern 4 Sterne. Aber ich bin sehr gespannt, wie die Nachfolgebände werden und ob die mich nochmal vom Hocker reißen können oder ob es weiterhin, ich sag mal, 0815 Fantasy ist. Um wieder ein bisschen Abwechslung reinzubringen, habe ich anschließend 20 Sekunden Ewigkeit von Siegfried Langer gelesen. Das war im Angebot als E-Book, als Kindle-Deal für 99 Cent. Da musste ich sofort zuschlagen. Ich mag ja seine Bücher sehr, sehr gerne. Und dieses Buch war oder ist ein in sich stehender Thriller. Und ich fand ihn super gut. Also der hatte jetzt nur 180 Seiten. Ich habe den, glaube ich, auch innerhalb eines Nachmittages, glaube ich sogar, also auf jeden Fall innerhalb eines Wochenendes durchgelesen und würde dem Ganzen 4 bis 5 Sterne geben. Es geht quasi um eine Frau, die in einer Leichenhalle aufwacht und also völlig verwirrt ist. Wie ist sie da hingekommen? Warum ist sie da? Warum lebt sie noch? Und was passiert da eigentlich gerade? Und gerade zu Anfang ist es super verwirrend. Du fragst dich echt, was ist denn hier jetzt eigentlich los? Ist sie gerade wach? Träumt sie das gerade? Also ist sie da irgendwo zwischen? Und nach und nach wird quasi herausgeschält, was so die verschiedenen Ursachen dafür sein könnten, dass sie eben in dieser Leichenhalle liegt und aber aufwacht. Und das war einfach super cool zu sehen. Also es ging um Gedächtnisverlust, würde ich nicht unbedingt sagen. Also sogenannte Fugen oder Fugus, Fugü, Fugu, glaube ich. Und das ist wohl tatsächlich was, was Menschen passiert, dass sie beispielsweise irgendwann merken, okay, sie stehen jetzt gerade in einem Einkaufszentrum, wissen aber nicht, wie sie da hingekommen sind. Und unter diesem Phänomen leidet eben die Hauptperson. Und das merkte man schon in der Kindheit und dann war sie eine ganze Zeit lang sehr, sehr happy in ihrem Leben. Da war das halt nicht so und jetzt ist es halt wieder so. Und warum ist das so? Und auch, was so der ein oder andere Mitmensch daraus eben macht, ohne jetzt so viel zu verraten. Wie gesagt, es war super packend. Man hat total mitgefiebert und sie überlegt die ganze Zeit, was könnte jetzt die Auflösung sein? Ganz ehrlich, zu Anfang kommt man da echt überhaupt nicht drauf. Also was ich mir vorweg sozusagen für Gedanken gemacht habe, war was ganz anderes, als was im Endeffekt die Auflösung war, was ich sehr gut finde. Und warum es vielleicht nicht unbedingt auf 5-Sterne-Niveau ist, ist für mich persönlich, dass die anderen Bücher von Siegfried Langer, gerade die Reihe rund um Sabrina Lampe heißt sie, glaube ich, haben halt super viel Humor drin. Und das fehlt hier halt, was seine Berechtigung hat, weil wie gesagt, das ist ein alleinstehendes Buch, aber mit Humor gefällt es mir noch ein bisschen besser. Und das letzte vollständige Buch, was ich diesen Monat gehört habe, es wurde mir vom Argon Verlag zugeschickt, heißt Survive, du bist allein, von Alexandra Oliver. Ist relativ neu rausgekommen, ist auch ein Debütroman und wird von Anja Stadelober und Uwe Teschner hervorragend gelesen. Die machen das so, so toll. Gerade die Anja Stadelober hat einfach eine ganz, also wirklich super gute Stimme und es hat mega gut gepasst zu der Protagonistin, die sie halt spricht, und der Uwe Teschner hat eher so ein bisschen Richtung Erzähler gelesen, aber auch der hat so eine geile Stimme. Und ich war die ganze Zeit immer überlegen, ob ich Anja Stadelober schon mal irgendwo gehört hatte in dem Hörbuch. Ich konnte es aber nicht finden. Also ich war so der Meinung, dass ich sie schon kenne. Und ja, manchmal hat man das ja. Also Uwe Teschner habe ich sicherlich schon mal gehört, aber ich weiß auch nicht mehr wo. Beide super, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, das Ganze hat 7 Stunden Laufzeit und ich würde dem Ganzen gute 4 Sterne geben. Und es ist ganz witzig eigentlich von der Prämisse her. Und zwar geht es darum, dass mehrere Personen gerade mitten in der Produktion einer Fernsehshow stecken. Die heißt, ich glaube, Im Dunkeln oder so. Auf jeden Fall geht es darum, dass so eine Art Survival-Reality-Show halt. Das heißt, die haben erst verschiedene Team-Challenges, dann auch so Einzel-Challenges. Und während einer Einzel-Challenge bricht aber eine Epidemie aus. Und irgendwie die Hälfte der Bevölkerung stirbt einfach mal. Und die kriegen es aber nicht mit. Und gerade dann, hier wird sehr viel Fokus auf die eine gelegt. Und die irrt dann halt im Wald rum und hat so ein paar grundsätzliche Überlebensstrategien sozusagen gelernt. Und die kriegt, wie gesagt, nicht mit, was gerade im Rest der Welt passiert. Und ist dann, denkt halt, das gehört alles noch zu dieser Reality-Show. Verlassene Gegenden, teilweise Leichen auf ihrem Weg. Und sie denkt halt die ganze Zeit so, ja, um Gottes Willen, ey, die machen aber jetzt hier richtig Rabatz, dass sie hier so viele Attrappen hinlegen und auch diesen Geruch und so, oh, meine Herren. Und sie redet sich eigentlich ständig ein, dass das, was passiert, gar nicht wirklich passiert. Sicherlich auch als so eine Art Abwehrmechanismus. Bis ihr dann wirklich klar wird, was da tatsächlich läuft, das dauert eine ganze Weile und ist auch, man wartet eigentlich auch drauf, ne? So, wann schnallt sie es denn jetzt endlich mal? Ich muss sagen, zu Anfang war es super verwirrend. Ich habe auch extra nochmal die CD in den CD-Player gelegt, um zu gucken, ob ich nicht irgendwie CD2 zu CD1 gemacht habe, als ich es digitalisiert habe. Weil ich war so irritiert davon, dass das Buch relativ stark losging mit eben dieser Einzelperson im Wald, die sich halt so durchgeschlagen hat. Ich dachte, es gibt gar keine Rückblende, warum ist sie denn da jetzt überhaupt? Also hätte ich jetzt quasi von mir aus nicht gewusst, okay, es geht um eine Reality-Show, wo dann eine Epidemie dazwischen kommt, sage ich jetzt mal, dann hätte ich das echt, weiß ich nicht, so erst ab einem Sechstel des Hörbuchs oder so geschnallt. Also ich fand, das kam sehr, sehr spät. Das hat mich ein bisschen irritiert zu Anfang. Ja, war aber dann die richtige Reihenfolge und war eben einfach so. Und ich fand es super unterhaltsam, es war sehr, sehr spannend. Ich habe das jetzt auch, glaube ich, innerhalb von 4 Tagen oder so durchgehört. Das hat, wie ich schon gesagt, 7 Stunden. Laufzeit. Und ich weiß noch nicht so genau, ob das jetzt alleinstehend bleibt oder ob das nur ein Auftakt von einer Reihe ist. Ehrlich gesagt, aus meiner Sicht müsste es keine Reihe mehr werden, denn das Ende ist zwar in einem Punkt quasi offen, aber halt durchaus hoffnungsvoll und ich, also wie gesagt, ich persönlich würde da jetzt nicht noch einen Teil mit hinten anfügen, sage ich jetzt mal. Ja, aber da bin ich mal gespannt, ob von der Frau Oliver noch was kommt und was so. Das fand ich jedenfalls ein ganz gutes Debüt. Und damit ihr euch selbst auch noch mal ein Bild machen könnt, habe ich hier noch mal einen kleinen Hörausschnitt für euch.
Als erster vom Produktionsteam wird der Cutter sterben. Er fühlt sich noch nicht krank und er ist auch nicht mehr draußen am Dreh. Er ist nur einmal rausgefahren, vor Beginn der Dreharbeiten, um sich den Wald anzusehen und den Männern die Hand zu schütteln, mit deren Aufnahmematerial er arbeiten wird. Symptomlose Übertragung. Er ist jetzt seit über einer Woche wieder zurück, sitzt allein im Schneideraum und fühlt sich kerngesund. Auf seinem T-Shirt steht »Kein Genie ohne Koffein«. Er drückt eine Taste und Bilder flackern über den 32-Zoll-Bildschirm, der seine chaotische Workstation dominiert. Der Vorspann.
Die Tür des kleinen Minimarkts hängt geborsten und schief im Rahmen. Ich gehe vorsichtig hindurch, wohl wissend, dass ich nicht die Erste bin, die hier nach Nahrung sucht. Die meisten Regale sind leer und etliche Vitrinen sind umgekippt worden. Ohne hinzuschauen, registriere ich die Kamera in einer Ecke oben an der Decke. Und als ich weiter in den Raum gehe, dringt mir ein widerlicher Gestank in die Nase. Ich rieche die verfaulten Lebensmittel, die verdorbenen Milchprodukte in den offenen Kühlregalen, die nicht mehr mit Strom versorgt werden. Ich nehme auch noch einen anderen Geruch wahr, den ich, so gut ich kann, ignoriere, während ich mich weiter umsehe. Die Kühlregale sind leer, bis auf ein paar Dosen Bier, die ich nicht nehme. Ich hatte auf Wasser gehofft. Der einzige Teil des Ladens, den ich noch nicht abgesucht habe, ist hinter der Kasse. Ich weiß, was mich da erwartet. Der Geruch, den ich krampfhaft ignoriere, verrät es mir. Verdorbenes Fleisch und tierische Exkremente, ein Hauch Formaldehyd. Ich weiß, was sie wollen. Der Geruch soll mich an menschlichen Tod denken lassen.
So, kommen wir zu den letzten zwei Dingen. Und zwar wisst ihr ja, dass ich übers Jahr verteilt aus zwei Büchern voller Kurzgeschichten, ja, insgesamt 24 Geschichten lesen möchte. Und das habe ich jetzt diesen Monat wieder getan. Letzten Monat musste ich einmal aussetzen, weil ich schon zu viel vorgelesen hatte sozusagen, damit jetzt wirklich für jeden Monat eine Geschichte aus den beiden Büchern sozusagen jeweils eine überbleibt, musste ich jetzt quasi einmal pausieren. Aber im August habe ich wieder losgelegt. Und zwar ist das einmal von Alice Munro aus dem Erzählband Zu viel Glück, einfach nur Gesicht. Und da ging es um einen kleinen Jungen, der mit so einem riesen Feuermal, Muttermal im Gesicht quasi geboren wurde. Und seine komplette eine Gesichtshälfte ist halt entstellt durch dieses riesige feuerrote Muttermal. Er selber oder seine Mutter insbesondere, der Vater ist fast nie da, aber seine Mutter versucht ihn halt zu beschützen, indem sie möglichst wenig Spiegel im Haus hat und da so ein bisschen versucht, die Hand drüber zu halten. Und er wächst auf und kriegt das erstmal gar nicht so richtig mit, bis dann ein Mädchen bei ihnen mit einzieht oder beziehungsweise eine Mutter und ihr Kind, die ist irgendwie eine der Angestellten seines Vaters und kommt so mehr oder weniger ins Gästehaus auf dem Grundstück. Und die haben halt einen ganz anderen Lebensentwurf als, die Hausherrin. Und die beiden spielen super viel miteinander und es entwickelt sich auch echt was. Also es sind halt noch Kinder, da jetzt in Richtung Liebe jetzt noch nichts, aber die beiden sind halt super eng beieinander. Bis zu einem Tag, wo eben das Mädchen eigentlich aus Spaß, die spielen auch viel mit Farbe, irgendwie in irgendeinem Keller ist noch irgendwelche Farbreste. Und zum Spaß malt die sich halt sein Muttermal mit roter Farbe auch ins Gesicht. Woraufhin die beiden Mütter sich halt völlig in die Wolle bekommen und die beiden eben ausziehen müssen. Und er ist so ein bisschen am Ende seines Lebens und erinnert sich halt an verschiedene Stationen und eben auch daran und bedauert das halt so ein bisschen, dass die beiden sich komplett aus dem Auge verloren haben. Insbesondere deswegen, weil er mitbekommen hat, dass als dieses Mädchen quasi zum Teenager wurde, hat sie sich selber ein ähnliches Mal im Gesicht mit irgendeiner Rasierklinge oder so, also richtig eklig, selbst beigebracht. Und es ist dann so, dass er auch, wie gesagt, er ist vielleicht, was heißt Ende seines Lebens, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er war, irgendwas zwischen 55 und 75, sage ich jetzt mal, und hat eben dieses Haus, glaube ich, auch geerbt. Ich glaube, darum geht's. Und während er dann da so ist und seinen Erinnerungen nachhängt, wird er von einer Biene gestochen, sein Auge schwillt zu, er weist sich selber ins Krankenhaus an und muss da halt eine Nacht verbringen mit eine Augenbinde drumherum und in der Nacht quasi kommt eine Frau und liest ihm halt Gedichte vor oder rezitiert Gedichte und er meint, sie halt darin zu erkennen. Und das ist so ein leicht offenes Ende, ob das jetzt wirklich sie war zum einen, also er ist wie gesagt komplett überzeugt davon und merkt halt, wie die Gefühle quasi neu hochkommen, also diese freundschaftlichen Gefühle, aber auch was wäre, wenn, ne? Also so ein Stück weit geht es da in die Richtung. Und ja, das fand ich echt eine schöne Geschichte. Wie gesagt, ein relativ offenes Ende, ob das jetzt sie wirklich ist und ob sie halt jetzt vielleicht zusammenkommen oder wie oder was. Aber eine schöne Geschichte über Freundschaft und ja, diesen Was-wäre-wenn-Gedanken. Und deswegen von mir 4 Sterne für diese Erzählung. Und in dem Sammelband Krimi-Kätzchen, spannende Katzengeschichten, habe ich gelesen, Humane Gesellschaft von Stephen Sproul. Das hatte 14 Seiten. Achso, das andere hatte übrigens 25 Seiten. Genau, und das hatte jetzt hier 14 Seiten, war sehr kurz und fand ich aber auch super gut. Würde ich auch 4 Sterne geben. Da ging es um eine, ich glaube, Rechtsanwältin, die selber oder ihre Schwester wurde mal als... Oh Gott, meine Güte. Also die Schwester wurde entführt, ich glaube auch vergewaltigt und ermordet, als die Schwester ungefähr 13 war. Ich weiß jetzt nicht, wie alt dann die Rechtsanwältin selber war. Aber das war so ein bisschen für sie der Auslöser, aus dem sie eben sagt, okay, ich möchte gerne Rechtsanwältin werden und die ganzen bösen Männer schnappen. Und die Geschichte dreht sich halt um einen sehr, sehr krassen Mörder, der halt auch zum Tode verurteilt ist, der aber schon in der Vergangenheit mehrfach aus dem Gefängnis auch ausgebrochen ist, wie auch immer. Und der hat halt auch eine Katze, weil Katzen kommen da ja immer drin vor. Und der macht sich halt extrem Sorgen, wie es seinem Kater geht, während er im Gefängnis ist, beziehungsweise wenn er tot ist. Und er beschwert halt jedes Mal, wenn sie sich treffen, diese Rechtsanwältin, dass sie ihn doch bitte zu sich nehmen soll und dass sie sich um ihn kümmern sollen, weil sonst wird er irgendwie eingeschläfert und er möchte das nicht und so. Und es geht dann im Endeffekt darum, dass der tatsächlich auch wieder ausbricht und zu ihr findet und mehr oder weniger die Tatsache, dass sie wirklich seine Katze aufgenommen hat und nicht nur das so erzählt hat sozusagen, bewahrt sie quasi davor, dass er sie umbringt. Also ja, also auf jeden Fall sehr spannend, weil wie gesagt, er dringt dann in ihr Haus ein und sie versucht dann auch irgendwie die Polizei zu rufen und ja, einfach diese Gespräche zwischen den beiden so, was ist eigentlich normal, was macht einen Menschen zum Mörder und so weiter oder zum Bösen, sagen wir mal besser. Das fand ich schon ganz cool gemacht. Und insofern 4 Sternchen von mir. Das war mein Lesemonat August. Wir hören uns spätestens in einem Monat wieder, wenn ich über den September spreche. Ich freue mich jetzt schon drauf und sage Tschüss und habt viel Spaß beim Lesen.
Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.